Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, der Text zur Predigt steht heute im Buch der Psalmen. Es ist der 113. Psalm. Ich lese uns dieses Loblied zunächst als Ganzes. Dort heißt es: Halleluja! Preist den Herrn. Ihr seine Diener, preist ihn. Rühmt seinen großen Namen. Dankt eure mächtigen Herren, jetzt und in aller Zukunft. Von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dorthin, wo sie versinkt. Überall werde der Herr gepriesen. Herrscher über alle Völker ist der Herr. Seine Herrlichkeit überstrahlt den Himmel. Wer im Himmel oder auf der Erde gleicht dem Herrn, unserem Gott, ihm, der im höchsten Himmel thront und hinabschaut in die tiefste Tiefe? Den Armen holt er aus der Not, den Hilflosen heraus aus seinem Elend und gibt ihm einen Ehrenplatz bei den Angesehenen seines Volkes. Der Frau, die keine Kinder haben konnte, verschafft er ein sicheres Zuhause und macht sie zu einer glücklichen Mutter. Preis den Herrn. Halleluja. Der Psalm untergliedert sich in drei Abschnitte. Zu Beginn fordert der Psalmist die Diener Gottes zum Lobpreis auf. Im Mittelteil beschreibt er die überragende Macht und Herrlichkeit Gottes und am Ende kommt er auf die zuwendende Liebe Gottes zu sprechen. Die alles überragende Macht und Herrlichkeit unseres Heiland Gottes, so lautet heute Morgen unser Thema. Und wir wollen gleich zur ersten Aussage im Hinblick auf dieses Thema übergehen. Die alles überragende Macht und Herrlichkeit unseres Heiland Gottes ist, Punkt 1 heute Morgen, immer da in vollkommener Ausprägung vorhanden. Ist immer da in vollkommener Ausprägung vorhanden. Wir beginnen bei der Auslegung dieses Textes im Mittelteil. Lesen wir nochmal die Verse 4 bis 6. Dort jubelt der Psalmist förmlich. Er sagt: Herrscher über alle Völker ist der Herr. Seine Herrlichkeit überstrahlt den Himmel. Und er fragt: Wer im Himmel oder auf der Erde gleicht dem Herrn, unserem Gott, ihm, der im höchsten Himmel thront und hinabschaut in die tiefste Tiefe? Diese drei Verse stehen im Zentrum unseres Lobliedes. Sie zeigen den Gegenstand an, um den es hier im Psalm zentral geht. Und wir fragen, worum geht es? Es geht um die überlegene Herrlichkeit Gottes. Es geht um seine überwältigende Souveränität, seine unwiderstehliche Macht und Freiheit, das zu tun, was ihm wohlgefällt. Der Psalmist beschreibt Gott hier in seiner Transzendenz, in seiner Jenseitigkeit, seiner Überweltlichkeit. Transzendenz meint übersinnlich, übernatürlich. Ja, der Begriff kennzeichnet etwas, was unsere Vorstellungen, unsere Erfahrungen übersteigt. Etwas, was darüber hinausgeht. Und was nennt der Psalmist hier im Einzelnen? Zunächst sagt er: Gott ist Herrscher über alle Völker. Gott erscheint hier als der, der die Oberherrschaft ausübt. Als himmlischer Regent, der die Völkergeschicke lenkt. Eine Aussage, die an einigen Stellen der Heiligen Schrift auftaucht. Beispielsweise Psalm 103, Vers 19. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Er herrscht als König über alle Welt. Oder Josaphat, der König von Juda, betet in 2. Chronik 20, Vers 6. Herr, du Gott unserer Vorfahren, du bist der Gott im Himmel. Du bist der Herrscher über alle Reiche der Welt. Bei dir ist die Kraft und Macht, sodass es niemand mit dir aufnehmen kann. Oder David, er betet am Ende seiner Regentschaft: Dir, Herr, gehören Größe und Kraft, Ehre und Hoheit und Pracht. Alles im Himmel und auf der Erde ist dein Eigentum. Dir gehört alle Herrschaft. Du bist hoch erhoben als Haupt über alles. Du teilst Reichtum und Ansehen aus und gibst Kraft und Stärke dem, den du groß und mächtig machen willst. Oder denken wir an die Bücher der Propheten, an Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Wie der Herr sich in diesen Gerichtsandrohungen die Völker nacheinander vorknüpft und ihnen deutlich macht, ich setze euch ab, ich nehme euch eure Herrschaft. Und hören wir schließlich auf Daniel, wie im zweiten Kapitel seines Buches Gott preist und sagt, er, also Gott, verändert das Bestehende und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ein und setzt Könige ab. Auch im Neuen Testament finden wir diese Lehre bestätigt. Denken wir in Römer 13. Da macht Paulus klar, alle staatliche Gewalt ist von Gott verordnet, ist von ihm eingesetzt. Gott ist der übergeordnete Herrscher. Er herrscht über alle Völker. Er hat das Zepter in der Hand. Er ist es, der den Weltenlauf lenkt. Und nichts und niemand kann sich seiner Herrschaft entziehen. Weiter sagt der Psalmdichter hier, seine, also Gottes Herrlichkeit überstrahlt den Himmel. Und im Vers 6 fügt er an, er ist es, der im höchsten Himmel thront. Hiermit drückt er aus, dass Gottes souveräne Herrschaft nicht auf die Erde beschränkt ist. Seine überragende Kraft und Herrlichkeit findet an der Himmelspforte, wenn es denn eine solche gibt, keine Grenze. Herrlichkeit bezeichnet im Alten Testament oft das, was einer Person Ansehen und Gewicht verleiht. Beispielsweise Macht, Würde, Reichtum oder Pracht, auch Autorität. Es kann den Ruf meinen, den jemand genießt, die Ehre und Verehrung, den Ruhm. So spricht Josef beispielsweise von seiner Herrlichkeit in Ägypten. Und er meint ganz offensichtlich seine Macht, sein Ansehen, die Verehrung, die ihm da zuteil wurde. Oder Nebukadnezar spricht von seiner Herrlichkeit und meint wohl dasselbe. Der Begriff Herrlichkeit Gottes bezeichnet demnach Gottes Hoheit, Gottes Macht, seine Majestät, sein Ruhm, sein Ansehen. Zusätzlich wird der Begriff auch für die Begleiterscheinungen gebraucht, die mit Gottes Offenbarungen einhergehen. Beispielsweise wird der überirdische Lichtglanz, der offenbar wird, wenn Gott erscheint, Herrlichkeit genannt. Oder die Erscheinung von Feuer und Wolkendunkel. Wo Gott sich selber offenbart, wird seine Herrlichkeit kund. Gottes Herrlichkeit überstrahlt den Himmel. Das bedeutet hier wohl, Gottes Macht, sein Ansehen, seine Herrschaft beschränkt sich nicht auf die Erde. Seine Herrschaft beschränkt sich oder findet auch in der Himmelswelt statt. Mit Himmel ist hier nicht der sichtbare Wolkenhimmel gemeint. Im Blick ist hier offensichtlich vielmehr die unsichtbare Welt. Die unsichtbare Welt im Gegensatz zur sichtbaren irdischen Welt. Auch dort regiert Gott. Auch dort sind seiner souveränen Macht keine Grenzen gesetzt. Gott ist nicht nur Gott auf Erden. Nein, schon Mose erinnert Israel und sagt, begreift also heute und nehmt es zu Herzen, dass der Herr allein Gott ist im Himmel und auf der Erde und dass es außer ihm keinen Gott gibt. Oder denken wir an die Visionen, die alttestamentliche Propheten geschenkt bekamen. Die Vision des Micha, 1. Könige 22, oder die Vision von Jesaja, Jesaja 6, um hier nur zwei zu nennen. Oder denken wir an die Offenbarung des Johannes. Überall dieselbe Aussage. Der Herr regiert auch im Himmel, Kraft seiner alles überragenden Herrlichkeit. Ja, der Psalmist nennt ihn hier den, der gleichzeitig im höchsten Himmel thront und der hinabschaut in die tiefste Tiefe. Der beide Bereiche, das irdische und das Himmlische zeitgleich durchdringt. Ja, und herausfordernd fragt der Psalmist dann hier in Vers 5, wer im Himmel oder auf der Erde gleicht dem Herrn, unserem Gott? Und die Antwort ist von vornherein klar. Niemand, niemand, niemand ist in der Lage, es mit diesem Gott aufzunehmen. Niemand kann einen Vergleich mit diesem erhabenen, über alle Maßen herrlichen Gott aushalten. Die Frage des Psalmisten erinnert hier stark an Jesaja 40. Ja, da stellt der Prophet seinem Volk überaus kräftig Gottes überragende Macht vor Augen. Er schildert Jahwes über alles hinausgehende Souveränität und Kraft. Und er treibt es auf den Gipfel, indem er schreibt, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wer kann es mit mir aufnehmen? Fragt der heilige Gott. Seht doch nur in die Höhe. Wer hat die Sterne da geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer. Jeden Stern ruft er einzeln beim Namen und keiner bleibt fern, wenn er, der Mächtige und Gewaltige, ruft. Auch hier auf diese Frage dieselbe Antwort. Niemand, niemand ist in der Lage, es mit diesem gewaltigen Gott aufzunehmen. Liebe Geschwister, der Psalmist liefert uns hier in diesen Versen ein bemerkenswertes Gottesbild. Er zeigt uns Gott als den Erhabenen, als den souveränen Herrscher. Er beschreibt ihn in seiner Herrschergewalt, seiner Königswürde. Ja, er beschreibt ihn in seiner Göttlichkeit. Der Gott, der uns hier vor Augen gestellt wird, ist der Allerhöchste, der seinen Willen tut in dem Herr des Himmels und unter den Bewohnern der Erde und dem niemand wehren kann. Er erscheint als der Allmächtige, als Inhaber aller Macht im Himmel und auf Erden. Als derjenige, dessen Rat niemand zunichte machen kann, dessen Absichten niemand durchkreuzen und dessen Willen niemand widerstehen kann. Als der Gott, von dem in Psalm 115, Vers 3 gesagt wird, unser Gott im Himmel ist er und alles, was er tut oder was er will, das tut er auch. Der Wirkkraft und dem Willen dieses Gottes sind keine Grenzen gesetzt. Dieses Gottesbild mag uns herausfordern, aber wir müssen uns im Klaren sein, es ist das biblische Bild von unserem Gott. Einen anderen Gott kennt die Bibel nicht. Und hier mag sich jeder von uns fragen, welchem Gott dienen wir? Welche Vorstellungen von Gott prägen uns? Sind es die Vorstellungen der Heiligen Schrift oder jagen wir einem Phantom hinterher? Und es ist überaus wichtig, dass wir Gott in der rechten Weise erkennen. Von unserem Gottesbild hängt Wesentliches ab. Glaube ich an einen machtlosen Gott, werde ich mich wohl kaum im Gebet an ihn wenden. Glaube ich an einen Gott, der im menschlichen Willen seinen Meister findet, wird auch das mein Verhalten prägen. Von daher streben wir danach, Gott in rechter Weise zu erkennen. Studieren wir die Heilige Schrift und lesen wir Bücher, in denen das Wesen Gottes in korrekter Art und Weise dargestellt wird. Gewinnen wir den richtigen Eindruck von der Gottheit Gottes und rühmen wir ihn für sein Wesen. Wie nun wirkt sich dieses Gottesbild aus? Welche Konsequenz erwächst aus der Erkenntnis der Gottheit Gottes? Die alles überragende Macht und Herrlichkeit unseres Heiland Gottes, Punkt 2 heute Morgen, sie verlangt und bewirkt den beständigen Lobpreis seines Volkes. Sie verlangt und bewirkt den beständigen Lobpreis seines Volkes. Ich lese uns noch einmal den Beginn des Psalms. Dort heißt es, Halleluja, preist den Herrn, ihr seine Diener, preist ihn, rühmt seinen großen Namen. Dankt eurem mächtigen Herrn jetzt und in aller Zukunft. Von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dorthin, wo sie versinkt, überall werde der Herr gepriesen. Diese Erkenntnis Gottes in seiner überragenden Macht und Herrlichkeit bringt, so sieht man es hier, Anbetung hervor. Nicht enden wollenden, von Jubel von jubelnder Freude erfüllten Beifall. Der Psalmist fordert die Diener Gottes zu umfassendem Lobpreis auf. Es ist nicht eindeutig zu klären, wen er hier vor Augen hat. Ob er hier die Priester oder die Leviten anspricht oder beide. Oder ob er das Volk Gottes als Ganzes, als Gottesdienstgemeinde im Blick hat. Wahrscheinlich wurde dieser Psalm im Rahmen des alttestamentlichen Gottesdienstes intoniert. 1. Chronik 16 berichtet uns, dass David die Leviten als Sänger in den Dienst nahm. Er beauftragte sie damit, Zitat, den Herrn, den Gott Israels, mit Liedern zu rühmen, zu loben und zu preisen. Salomo übernahm diese Ordnung dann später für den Tempelgottesdienst. Und weiter ist denkbar, dass der Psalm hier als Wechselgesang intoniert wurde. Aber ehrlicherweise müssen wir sagen, oder muss ich hier sagen, zumindest ich weiß es nicht. Das hebräische Wort für loben hat die Grundbedeutung bekennen, bejahen. Und dreimal fordert der Psalmist in diesen Versen dazu auf, den Namen des Herrn zu preisen. Das wird in anderen Übersetzungen noch deutlicher. Ich zitiere mal die Luther-Übersetzung. Da heißt es, Halleluja, lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Also dreimal Name des Herrn. Name steht hier als Wechselbegriff für die Person, als Inbegriff der Gegenwart und Macht Gottes. Man könnte auch sagen, als Begriff für die Herrlichkeit Gottes. Und dieser Herr, dieser Yahweh, seine Herrlichkeit, sein Wesen soll umfassend gepriesen werden, soll bekannt werden, soll bejaht werden. Seine Herrlichkeit und seine Macht hat keine Grenzen. Und dementsprechend soll auch der Lobpreis in gewisser Art und Weise grenzenlos sein. Ja, der Dichter fordert hier Lobpreis jetzt und in aller Zukunft. Also in zeitlicher Hinsicht soll der Lobpreis Gottes nicht aufhören. Er soll kontinuierlich sein, anhaltend, niemals abbrechen. Ja, das bedeutet nicht unbedingt Pausenlosigkeit, aber doch Stetigkeit. Der Lobpreis soll heute und in aller Zukunft erscheinen. Er soll kein Ende haben. Und dieser Lobpreis soll auch nicht geografisch beschränkt sein. Ja, der Psalmist fordert für damalige Verhältnisse in prophetischer Weitsicht einen weltumspannenden Lobpreis. Ja, den weltumspannenden Lobpreis des Gottes Israels. Gott soll dort gelobt werden, wo die Sonne aufgeht, und er soll genauso dort verehrt und gerühmt werden, wo sie untergeht. Überall. Keine Region ist hier von dieser Aufforderung ausgeschlossen. Keine soll dem Herrn seinen Lobpreis vorenthalten. Alle Diener Gottes sollen den Herrn loben, zu jeder Zeit und überall. So hier die eindringliche Aufforderung des Psalmisten. Und wir wollen einmal fragen, warum? Warum fordert der Dichter diesen umfassenden Lobpreis? Und machen wir uns klar, letztlich ist Gott der Autor der Heiligen Schrift. Er selbst ist es, der Lobpreis, diesen Lobpreis von seinen Leuten fordert. Und wir fragen nochmal, warum? Die erste Antwort ist, weil der Lobpreis Gottes in höchstem Maße angemessen ist. Einmal ist dieser Lobpreis allein schon deshalb angemessen, weil Gott Gott ist. Und wir sind Geschöpfe. Es geziemt sich für Geschöpfe, ihren Schöpfer zu preisen. Lobpreis ist da die adäquate Antwort der Schöpfung gegenüber ihrem Schöpfer. Lobpreis für alles, was Gott zur Erschaffung, Erhaltung und Erlösung der Welt getan hat. Weiter ist dieser Lobpreis angemessen, ja, weil Gott so ist, wie er ist. Ja, weil er so besonders herrlich ist. Wer, wenn nicht dieser Gott, der Verse 4 bis 6 sollte gelobt werden? Dieser Herr, der alles an Herrlichkeit und Macht weit überragt. Und zuletzt ist dieser Lobpreis zutiefst angemessen, weil er unserer Berufung entspricht. Das will ich kurz erklären. Die Bibel macht deutlich, dass Gott mit seiner Heilsgeschichte, mit seinem Heilsplan eine ganz bestimmte Absicht verfolgt. Und das letzte oder übergeordnete Ziel dieses Plans ist seine Verherrlichung. Das letzte Ziel Gottes in allem, was er tut, ist es, seine Herrlichkeit aufrechtzuerhalten und zur Schau zu stellen. Verstehen wir das nicht falsch? Ja, Gott wollte uns retten. Und er hat es getan und sei dafür gepriesen. Aber das war nicht sein letztes Ziel. Dieses übergeordnete Ziel, dem der gesamte Heilsplan dient und dienen muss, ist die Verherrlichung Gottes. Seine eigene Herrlichkeit, seine Verherrlichung steht bei ihm an erster Stelle. Das wird an vielen Stellen der Heiligen Schrift deutlich. Denken wir an die Schöpfung. Gott erschafft den Menschen nach seinem Bild. Und er tut dies, damit dieser seine Herrlichkeit widerspiegelt. Die Absicht Gottes bestand also darin, die Erde mit seiner eigenen Herrlichkeit zu erfüllen. Oder denken wir an den Turmbau zu Babel. Da verbinden sich Menschen, um sich selbst einen Namen zu machen. Ja, die wollten einen eigenen Namen. Die wollten nicht den Namen ihres Schöpfers verherrlichen, wollten ihm keine Ehre machen, sondern sie wollten selbst herrlich werden. Das stand im Gegensatz zur Absicht Gottes. Und so schritt er ein und beendete ihr Bemühen. Oder denken wir an den Auszug aus Ägypten, 2. Mose 9, Vers 16, da sagt der Herr zum Pharao, Zitat, denn ich hätte schon längst meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt würdest, aber dazu habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name verkündet werde in allen Ländern. Oder später während der Wüstenwanderung, immer wieder sündigt Israel und gerät dabei in Gefahr, von Gott vernichtet zu werden. Aber Gott hält seinen Zorn zurück und er begründet das dem Volk gegenüber und sagt, Hesekiel 20 lesen wir das, aber ich hielt mich zurück und verschonte sie um meiner selbst willen. Ich wollte nicht, dass mein Name bei den Völkern, vor deren Augen ich sie aus Ägypten herausgeführt hatte, in Verruf geriet. Es geht um seinen Namen. Oder später prophezeit er die Wiederherstellung oder die Befreiung aus Babel und sagt dem Volk, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Und was für das Alte Testament gilt, gilt auch für das Neue. Auch dort gilt als oberstes Ziel der Heilsgeschichte die Verherrlichung Gottes. Christus verherrlichte Gott, sowohl in seinem Leben und in seinem Dienst, als auch in seinem Leiden und Sterben. Johannes 17, Vers 4 sagt er zu seinem Vater, betet er, ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem ich das Werk vollendet habe, das du mir gegeben hast, dass ich es tun solle. Oder Johannes 7, Vers 18, da sagt er, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaft und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Christus suchte in seinem Dienst also die Ehre Gottes, Gottes Verherrlichung. Und was für Christus galt, das galt und gilt auch für die Gemeinde. Auch sie ist dazu berufen, Gott zu verherrlichen, ihm Ehre zu machen, ihn mit Wort und Tat zu preisen. Matthäus 5, da weist Christus die Jünger an, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Oder als letzte Stelle 1. Petrus 4, Vers 11, alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Also Gott zielt auch mit uns, dem neutestamentlichen Gottesvolk, auf seine Verherrlichung. Darum geht es zuvörderst in seinem Heilsplan. Dies ist das letzte das übergeordnete Ziel. Insoweit ist die Forderung nach dem Lobpreis der Verse 1 bis 3 absolut angemessen. Gott zu loben, ihn zu verherrlichen, das entspricht unserer Berufung. Wunderbar bringt das auch der Katechismus des Westminster Bekenntnisses auf den Punkt, wenn er formuliert, des Menschen Hauptziel ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu freuen. Des Menschen Hauptziel ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gott will, Gott soll, ja Gott muss von uns verherrlicht werden. Mit Worten, Liedern, mit dem gesamten Lebenswandel. Seine alles überragende Macht und Herrlichkeit verlangt danach. Aber hier die Frage, ist das eine mühselige Pflicht, die uns aufgebürdet wird? Ist das eine unangenehme Leistung, die Gott von uns verlangt? Ja, müssen wir nun alle stöhnen, weil wir wissen, dass Gott verherrlicht werden soll? Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Es ist vielmehr so, dass sich dieser Lobpreis regelmäßig mühelos ergibt. Er ergibt sich aus der Erkenntnis Gottes. Ich meine damit, dass dieser Lobpreis als Frucht der rechten Gotteserkenntnis folgt, mühelos, nahezu automatisch. Wer Gott in seinem Wesen und in seiner Herrlichkeit recht erkannt hat, der kann letztlich gar nicht anders als ihn loben. Denken wir an David in 2. Samuel 7. Ja, da verheißt ihm Gott ein ewiges Königtum. Und was tut der König Israels da? Er geht in das Zelt des Herrn, kniet vor ihm nieder und betet diesen Gott an. Ja, da musste Nathan nicht erst sagen, los, bitte mal, geh ins heilige Zelt, jetzt bedank dich doch mal. Das kam automatisch. Das kam wie von selbst. Das war für David überhaupt keine Last, keine Bürde. Nein, es war ihm ein innerer Antrieb, ein inneres Verlangen, diesen Gott zu loben. Oder denken wir an die Gottesoffenbarung auf dem Karmel, 1. Könige 18. Ja, an diesen Wettstreit von Elia und den Baalspropheten. Als Gott dann Feuer vom Himmel fallen ließ, dass das Opfer von dem Elia da verzehrte. Was macht das Volk da? Es wirft sich zur Erde und bekennt, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Auch hier, sie hatten etwas erkannt von Gott und seinem Wesen. Sie hatten zumindest einen Teil seiner Herrlichkeit geschaut. Und es erfolgt die natürliche Reaktion, Lobpreis. Die Erkenntnis bricht sich im Lobpreis Bahn. Elia musste sie nicht dazu drängen. Sie, die doch den Baalen gefolgt waren. Nein, sie beteten Gott unmittelbar an. Und da denken wir an Paulus. Ja, vom hartnäckigsten Verfolger der Gemeinde wird er von einem auf den anderen Moment zu einem Anbeter Christi. In dem Moment, in dem er die Herrlichkeit des Sohnes Gottes erkennt. Erkennen muss, weil sie sich ihm vollmächtig in den Weg stellt. Also Lobpreis, wie der Psalmist ihn hier fordert, ist keine Bürde, keine Last. Es ist eine Lust. Und dieser Lobpreis entspringt der rechten Gotteserkenntnis. Wer Gott erkannt hat, wie er sich in den Versen 4 bis 6 vorstellt hier, und auch später in den Versen 7 bis 9 geschildert wird, ja, der kann überhaupt nicht anders, der muss Gott loben. Ein innerer Zwang wird ihn dazu drängen. Martin Luther sagte etwas ganz Ähnliches in seiner Predigt über Psalm 33, Vers 3. Da sagt er, singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Denn Gott hat unser Herz und Mut fröhlich gemacht durch seinen lieben Sohn, welchen er für uns gegeben hat zur Erlösung von Sünden, Tod und Teufel. Wer solch's mit Ernst glaubt, der kann's nicht lassen, der muss fröhlich sein und mit Lust davon singen und sagen, dass es andere auch hören und herzukommen. Was bedeutet das alles für uns? Auch wir sind berufen, Gott zu lobpreisen, den dreieinigen Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wir sollen etwas sein zu seiner Ehre, wir sollen ihn verherrlichen. An diesem Lobpreis hat der Herr wohlgefallen. John Piper, der bringt das auf den Punkt, wenn er schreibt: Der Gipfel des Glücks, das Gott empfindet, ist die Freude an den Echos seiner Vortrefflichkeit im Rühmen seines Volkes. Der Gipfel des Glücks, das Gott empfindet, ist die Freude an den Echos seiner Vortrefflichkeit im Rühmen seines Volkes. Also Gott gefällt unser Lobpreis wohl. Das heißt, rühmen wir ihn, beten wir ihn an, singen wir ihm. Wer es bisher nicht getan hat, mache es sich zur Gewohnheit, ihn täglich im Gebet zu loben, ihn für sein Wesen zu preisen. Oder wer es bisher nicht getan hat, mache es sich zur Gewohnheit, ihm täglich Loblieder zu singen. Nehmt eure Gesangbücher zur Hand, singt dem Herrn Psalmen, allein oder wenn möglich auch mit der Familie. Dies sollte uns die reine Freude sein. Und wir wollen diesen Dienst, der in Wahrheit gar kein Dienst ist, also der nicht beschwerlich ist, gerne tun. Was aber, wenn es uns keine Freude ist, Gott zu loben? Wenn wir diese Forderung der Verse 1 bis 3 als Last empfinden, als Bürde, und dies nicht nur vorübergehend, sondern beständig, dann liegt nach allem, was wir gehört haben, ganz offensichtlich ein Erkenntnismangel vor. Ein Mangel an rechter Gotteserkenntnis. Dann wird es gut sein, diesen Mangel anzugehen, indem wir eben die Offenbarung Gottes studieren, indem wir die Bibel zur Hand nehmen und darin lesen von Gottes Wesen, von seinem Handeln in der Geschichte. Gott ist herrlich. Seine Macht und seine Herrlichkeit überragen alles. Aber in alledem ist er nicht fern, steht er nicht abseits, sondern ist uns doch ganz nah. Dies macht der letzte Predigtpunkt deutlich, dem wir uns jetzt noch kurz zuwenden wollen. Die alles überragende Macht und Herrlichkeit unseres Heiland Gottes, Punkt 3 heute Morgen, nimmt sich unserer an und schenkt uns Erfüllung. Ich lese uns noch einmal die Verse 7 bis 9. Da schreibt der Psalmist: Den Armen holt er aus der Not, den Hilflosen heraus aus seinem Elend und gibt ihm einen Ehrenplatz bei den Angesehenen seines Volkes. Der Frau, die keine Kinder haben konnte, verschafft er ein sicheres Zuhause und macht sie zu einer glücklichen Mutter. Preist den Herrn, Halleluja. In den Versen 4 bis 6 schilderte der Psalmist Gott in seiner Transzendenz, in seiner majestätischen Überordnung, seiner Erhöhung über alles sinnlich Wahrnehmbare. Hier nun, in diesen Versen, erweitert der Dichter dieses Gottesbild. Der Gott der Bibel ist in seiner Macht und Herrlichkeit überragend, ja. Und das allein bietet schon reichlich Grund dafür, ihn zu loben. Aber nochmal erhöht wird dieser Ruhm Gottes aus Sicht seines Volkes dadurch, wie er sich heilsam oder wie sich seine Herrlichkeit heilsam in ihrem Leben auswirkt. Denn der Herr, der selbst über alle Maßen erhöht ist, hat Gefallen daran, sein Volk zu erhöhen, sich ihm zuzuwenden. Er setzt seine überragende Kraft und Macht ein, um sein Volk zu erlösen. Die Verse 7 bis 9 beschreiben das in ausdrucksstarken Bildern. Da ist der Arme, den der Herr aus der Not holt. Dem, der hilflos ist, kommt er zur Hilfe. Er erhöht beide und gibt ihnen einen Ehrenplatz. Oder er erbarmt sich über die unfruchtbare Frau. Kinderlosigkeit galt im alten Israel als große Schande. Wir kennen das aus der Geschichte der Hanna. Die Zukunft einer Frau, die kinderlos war, blieb unsicher. Es konnte geschehen, dass der Mann sie verstieß. Ohne Kinder war das schnell möglich. Und der Herr ist es, der sich in seinem Erbarmen der Not dieser Frauen annahm. Die Bibel berichtet uns an einigen Stellen davon. Denken wir an Sarah. Denken wir an Rebekka, an Rahel, an Hannah, an die Schunemiterin. Oder aus dem Neuen Testament denken wir an Elisabeth. Vielfach wird bezeugt, dass der Herr sich in der Geschichte solcher Nöte angenommen hat. Der Herr ist transzendent, ja. Aber er ist auch in höchstem Maße immanent. Das heißt, er wirkt in dieser Welt, in diese Welt hinein. Er wirkt mit ganzer Hingabe für sein Volk. Er wendet sich ihm zu, nimmt teil an seinen Nöten. Der Herr schwebt eben bei all seiner überragenden Macht und Herrlichkeit nicht über allem, sondern er nimmt voller, erbarmender Zuwendung am Leben seiner Erwählten teil. Das können wir auf alle Fälle beziehen, die die Verse 7 bis 9 konkret ansprechen. Hören wir noch einmal auf Jesaja 57, Vers 15. Er, der hohe und erhabene Gott, der Heilig, dessen Thron ewig steht, sagt: Ich wohne in der Höhe in unnahbarer Heiligkeit, aber ich wohne auch bei den Gedemütigten und dem Verzagten. Ich gebe ihnen Hoffnung und neuen Mut. Der Herr hat eine Vorliebe für Menschen, die sich selbst für gering achten, die nicht hoch von sich denken, die sich demütigen, vor ihm demütigen. Für die, die sich nicht selbst helfen können. Solchen wendet sich der Herr mit Vorliebe zu und erhöht sie aus ihrem Elend, schenkt ihnen Erfüllung. Schauen wir nochmal in die Verse 7 bis 9. Da ist von Mangel die Rede. Von einem Mangel an Hilfe. Ja, das sind Hilflose. Von einem Mangel an Gut. Ja, da ist ein Armer. Von einem Mangel an sozialer Sicherheit, an Mutterglück und an Anerkennung. Und der Herr wird beschrieben als derjenige, der all diese Mängel stillt. Als derjenige, der die fehlende Fülle füllt. Ja, verstehen wir das nicht falsch. Es geht hier nicht um ein Wohlstandsevangelium. Nicht um materielle Bedürfnisse. Nein, es geht um existenzielle Nöte. Um die Nöte des Lebens. Die Israeliten priesen Gott mit diesen Worten für die Errettung aus Ägypten. Ja, dieser Psalm gehört zum sogenannten ägyptischen Hallel. Das sind die Psalmen 113 bis 118 und die wurden bei verschiedenen Festen gesungen, unter anderem auch beim Passafest. Und da priesen die Israeliten den Herrn für die Errettung aus Ägypten mit diesen Psalmen. Sie waren als Sklaven arm, hilflos und verloren und der souveräne Herr rettete sie. Und wir können Gott in gleicher Weise für seine Errettung in Christus danken. Wir waren verloren in Sünden, völlig verloren, ganz und gar unfähig, tot in Sünden. Doch der Herr hat sich uns in seinem Sohn zugewandt und uns einen Ehrenplatz gegeben, einen Ehrenplatz in seiner Gemeinde. Er hat jeden Mangel unseres Lebens gestillt. Er hat uns Erfüllung gegeben und will dies auch weiterhin tun. Und die Frage ist, wo suchen wir Erfüllung? Heute sind ja einige Jüngere unter uns, auch eine junge Frau, die 18 geworden ist. Und euch besonders, aber auch uns, wir sind ja auch noch nicht steinalt und auch wenn man schon älter ist, diese Frage stellt sich immer, wo finde ich Erfüllung? Aber trotzdem will ich es euch sagen, ihr steht am Anfang eures Lebens. Alles relativ. Und da kann es sein, dass ihr euch fragt, wo finde ich Erfüllung? Und ich bitte euch, macht nicht den Fehler der Leute von Babel. Ich bitte uns alle, machen wir nicht diesen Fehler der Leute von Babel. Den Fehler, den auch heute viele machen. Streben wir nicht danach, uns selbst einen Namen zu machen. Leben wir nicht zur Vermehrung unserer eigenen Herrlichkeit. Denn dieser Psalm hier macht deutlich, gerade in der Verherrlichung Jahwehs, gerade in der Verherrlichung unseres Gottes liegt Erfüllung. Oder kurz gesagt, verherrliche den Herrn und du wirst ein erfülltes Leben finden. Ich zitiere ein letztes Mal den Westminster Katechismus. Des Menschen Hauptziel ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gott gebe uns allen, dass wir dieses Ziel erreichen. Zu seiner Ehre. Amen.